Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder mit dem Kreativen.
Ah, Jan, hallo.
Ja, und mit mir, dem Dom.
Dem unterbeschäftigten Dom, wenn ich deine Story so gesehen habe hier.
Nee, ich habe gedacht, ich mache mal wieder so Story. Und ich finde Möpse ja großartig. Ne? Also, das sind tolle Hunde. Ja.
Sollen wir dich auch so damit zitieren? Aus dem Kontext rausnehmen einfach. Dom. Ja. Und dann drunter so dein Alter und dann findet Möpse super.
Ja, das sind halt tolle Hunde. Ich kenne auch nichts dafür. Ja.
Kriegen so gut Luft, aber ja. Also deiner schon. Aber.
Ja, meiner schon. Ja, da muss man bitte drauf achten. Also ihr Lieben, bitte keine Qualzuchten, ja, unterstützen und gucken, wenn ihr so, am besten guckt mal so nach dem Thema Retro-Mops.
Retro-Mops?
Ja, weil die haben früher
die auch so Rennstreifen.
Genau, nee, die sind aus Sattlerleder.
Nein, und die brauchen noch Blei.
Nee, der ist super verbleit, genau. Der Punkt ist echt der bei denen, du musst halt gucken, die fangen die an, jetzt zurück zu züchten. In Holland zum Beispiel ist der, ich glaube, dass der die Zucht von Möpsen und von, ich glaube, Frenchies, also französischen Bulldoggen, komplett verboten worden. Weil das wirklich absolut nur so Qualzuchten waren, muss ganz, ganz schlimm gewesen sein. Und in Deutschland stand das auch so ein bisschen auf der Kippe. Und jetzt seit ein paar Jahren gibt es halt einfach den Trend, wieder die Nase, die quasi nicht mehr vorhandene Nase, einfach wieder etwas länger zu züchten. Ne? Also es gibt so Bilder aus dem 19. Jahrhundert von Möpsen, die einfach, die hatten echt so ein kleines Näschen. Ja.
Und vom Aufbau her hatten und längere so ein bisschen Beine. Was Terrierhaftes, das ist das Witzige daran.
Ja, also was sie machen ist, die knallen da jetzt, klingt jetzt ein bisschen doof, aber Boston Terrier rein. Boston Terrier und manchmal auch, ach Gott, das kommt gar nicht auf das andere.
Ja, bei den anderen Inzestgestalten ist ja irgendwann so ein bisschen Jabba the Hutt-mäßiger Look entstanden. Und ich denke mir immer so, wie kriegt man die an den Punkt? Ich glaube, da musst du richtig viel irgendwie Cousins und Cousinen miteinander verstreuen, bis da sowas rauskommt. Ey, das ist nicht gesund.
Nee, absolut nicht. Nee, es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und von daher, also unser Möpschen kann echt freilaufen. Das kann auch, genau, kann auch mit dem Bullmastiff dann mal einen Sprint hinlegen. Alle, die Bullmastiffs kennen, wissen, was Sprinten bedeutet in dem Fall. Aber der konnte, als sie jung war, konnte die wirklich voll mit durchziehen, als er noch so voll laufen konnte und rennen. Also das ist echt cool. Die zweiten am Strand echt viel Spaß vor vielen Jahren, als sie noch jünger waren.
Damals. Als die Mauer noch gestanden.
Aber wie gesagt, wenn man darauf achtet, so vom Charakter her, ist das natürlich absolut der absolute Wahnsinn. Also natürlich für Menschen, die jetzt sagen, ich hätte lieber ein Malinois, ja, so ein Arbeitstier, der mich die ganze Zeit anguckt, sagt dem Motto, gib mir einen Befehl, was zu tun.
Ja, und wenn nicht, ne? Dann sind die echt schwierig, ne? Wenn du die nicht konstant forderst, dann sind die echt unangenehm. Nee.
Ein Bekannter von mir aus meiner zweiten Kraft-Mager-Ausbildung, der kommt auf jeden Fall aus Sachsen, da hat der seine Kraft-Mager-Schule und da war der hier in Köln zu Besuch und da war der seine zwei Mallis dabei und sein Wohnmobil, stand der bei mir hier vor der Tür, haben wir so ein bisschen gequatscht und hat auf mich 10 Minuten so gewartet und dann war sein Mallis schon wieder langweilig geworden, ne? Dann hat der mit denen hier so Spielchen gemacht, das war so am Samstag oder Sonntag, wo hier das ganze Gelände frei war, hatte denen so Sachen versteckt und so, ne? Und dann meine ich so, ja, und wo ist jetzt der eine Mali? Ja, der sitzt schon seit 8 Minuten oben auf dem Dach, ne? Also auf unserem Parkdeck, ja? Und dann meine ich so, ja, oder den werde ich jetzt mal abrufen. Und ist so, okay. Und dann hat er das Kommando gegeben. Da kommt der nicht die Auto auf- und Abfahrt runtergelaufen, sondern so war ich hier sitze, Jan, der springt über die Brüstung diese 4 Meter runter auf die Pflastersteine, landet, rennt zu seinem Herrchen, guckt ihn an und so viel wie, hab ich gut gemacht, ne? Gib mir einen neuen Befehl. Und ich dachte nur so, okay, also das muss man wirklich wollen, ne? Also es sind wirklich tolle Arbeitshunde, mit denen man wirklich dann ernsthaft auch arbeiten muss, das ist, ne? Aber ganz ehrlich, Leute, wenn ihr eigentlich eine Katze haben wollt, denkt aber, nee.
Oh, der ist so kuschelig.
Genau, da habe ich aber keinen Bock drauf auf Katze. Dann holt euch einen Mops. Also, wie soll ich sagen, eine Katze aber mit der Loyalität eines Hundes. Ewige Liebe, immer noch so wild,
wenn du manchmal
Treue.
Hunde hast, die mit Katzen aufgewachsen sind und dann merkst du, dass sich deren gesamte Verhaltensmuster daran so ein bisschen anpassen.
Ja, ja.
Also es ist super witzig. Ja. Hunde, die mit Katzen aufgewachsen sind, sind echt lustige Viecher.
Ja, auch hier heilige Birma, ne, der heilige Bimbam, sage ich immer, die ist ja quasi mit Jupp gemeinsam, also mit dem Bullmastiff gemeinsam zu uns gekommen. Die sind ja auch gleich alt, die zwei, ne? Boah, wie die zwei da, die liegen immer wie die Bremer Stadtmusikanten da aufeinander, ne? Also die lieben das total. Der Bulli liegt jetzt nicht bei der Katze oben drauf. drauf, aber die Katze liegt dann einfach bei dem komplett quer über dem Balsch, ne, und schläft da und alles gut. Ja, also so Molosser sind ja eh Stapeltware, ne, also Stapeltiere. Auch so, du hast dann auch so ein Ding, dann liegt dann der Mops auf dem Bullmastiff und auf dem Mops liegt dann nochmal die Katze und ich glaube, wenn wir jetzt noch ein Tier hätten, könnte ich auch noch oben drauf setzen. Also das ist unglaublich. Auch wenn du so eine Ladung Frenchies.
Als die Kinder noch klein waren.
Dann ja, die so. Auch noch, genau. Und also, aber man muss natürlich auf die Gewichtsklassen achten. Ne? So, oder wenn du auch so Videos siehst, so mit so englischen Bulldoggen, ne? Ey, das ist ein Traum. Dann hast du da so 8 Stück und die liegen alle übereinander. Also, ja, herrlich, super. Ja.
Kann ich nur empfehlen. Kaufen.
Ich liebe Molosser, auf jeden Fall. Gut, ihr Lieben, wir haben eine magische Frage bekommen und zwar.
Was macht diese Frage so magisch?
Ja, weil sie dich jetzt gleich richtig, richtig, ja, ich hätte fast gesagt, den Zauberstab ausschlagen lässt. Nein, Quatsch, die wird dich jetzt gleich richtig, richtig, das wird so eine Konfrontationstherapie für dich werden, glaube ich.
Ah, okay, also ich sollte nicht, ziehst du mir vorher noch so eine Ich-hab-mich-lieb-Jacke an, damit ich hier nichts kaputt mache?
Ja. also, die Sache ist die, wir haben die Frage bekommen, ob wir mal bitte so das Thema abgrenzen könnten. Was ist eigentlich Selbstverteidigung? Was ist eigentlich Combatives? Was ist eigentlich Krav Maga? Was ist eigentlich Street MMA?
Nee, ja. War eine schöne Folge, oder?
Jan hat schon keinen Bock mehr. Ja, also ja, ich hatte eigentlich, also das ist jetzt kein Rant gegen die Person, die es gefragt hat, um Gottes Willen, aber ich hatte eigentlich gedacht, wir hätten das so in den letzten 129 Folgen, 100, ne, hätten wir das so hier und da schon mal so durchscheinen lassen, aber ganz ehrlich, ich habe letztens noch so ein Marketing-Vorlesung mitbekommen und da meinte jemand eigentlich, könntest du den gleichen Content, also eigentlich fast im Grunde jeden, du könntest eigentlich fast immer hintereinander, also jeden Tag eigentlich das gleiche posten, weil du mit den Algorithmen eh nicht alle Leute abdeckst.
Wir müssen einfach mal wieder so komplett was gegen den Strom machen und einfach so handgeschriebene Karten verschicken oder so. Also so ein paar Briefe oder so, da freuen sich die Leute wieder, wenn sie nicht nur Rechnungen in der Post bekommen, weißt du?
Auf jeden Fall, ja. Ja, wir haben die neuen Postkarten kommen ja jetzt auch bald, ne? Ich habe jetzt wieder neue Postkarten designt, ne? Motivationspostkarten, ne?
Sind da auch Möpse drauf?
Nee, ich habe eine Karte gemacht, die ist total Hammer. Es war so ein Stockfoto, sitzt so eine ganz alte Dame, sitzt an der Bushaltestelle. Man erkennt die aber nur noch so schemenhaft, dass die da sitzt, die Bushaltestelle ziemlich düster, ziemlich kaputt etc. Und dann habe ich darunter geschrieben in so einer ziemlich wilden Schrift, ne? I'm not in danger, I am the danger.
Mit so einer frechen Schrift hast du
ja, mit so einer kecken frechen Schrift.
Boah, also richtig
Schrift.
Keck, ja genau. Ja.
So ein Grunge-Look.
Hammer.
Ja. Ich freue mich schon auf die Karten. Ja, dann haben wir noch ein paar Motivationskarten gemacht mit Möpsen drauf, ne?
Ja, genau. Wichtig.
Ja.
Die sollten niemals in einer guten Kartensammlung fehlen.
Auf jeden Fall. Maps sollten immer auf Postkarten erscheinen. Ja. Gut, fangen wir an. Ja, was ist Selbstverteidigung? Also im Grunde muss man ja ganz klar sagen, also eigentlich ist Selbstverteidigung im Grunde der Oberbegriff. Ne? Man könnte eigentlich auch sagen, man könnte von Selbstschutz reden. Das ist aber marketingtechnisch nicht klug gewählt, weil den Begriff Selbstschutz kennen die meisten Leute nicht. Den verwenden eigentlich nur Selbstverteidigungs-Nerds, weil sie sagen, Selbstverteidigung ist ja nur Kämpfen und Selbstschutz fängt ja schon viel früher an.
Ja, und Selbstschutz hat auch so ein bisschen so einen Klang wie so, weißt du, Aufklärungsunterricht.
Ja, Selbstschutz. Ich finde, es hat auch dann teilweise so ein bisschen auch irgendwas vom in Richtung Schießen und so. Jetzt nichts gegen Schießen.
Ja, da habe ich auch. Das ist andere, die andere.
Das ist auch so ein bisschen die Assoziation. Also wie gesagt, wenn wir jetzt heute von Selbstverteidigung reden, ja, denken wir in erster Linie natürlich auch an die ganzen Dinge, die im Vorfeld schon passieren sollten.
Also ich denke immer an Jim Carrey, wenn ich daran denke.
Selbstverteidigung, you take me wrong.
Ja, du hast mich falsch angegriffen.
Ja, ja, ja. Das ist eine geile Geschichte.
Oder so Mr. Bean, weißt du?
Also die Sache ist einfach die, Selbstverteidigung heißt eigentlich für viele Leute da draußen, und wahrscheinlich dann auch für dich, die das jetzt gerade hört, ja, so nach dem Motto, ich lerne mich selber zu verteidigen. So. Und das heißt, im Grunde...
Das ist zumindest der Anspruch, das ist das Ziel der ganzen Geschichte.
Richtig, das eigentliche Ziel.
Das ist der Idealzustand. Sagen wir es mal so.
Genau, das wäre quasi
ne?
Der...
Guck mal, fange ich direkt schon scheiße an, die ganze Nummer hier.
Ja, genau, so der Idealzustand. So. Und dann sind wir auch schon so oft an dem Punkt, ja, dass halt viele dann oftmals, das dann halt auch fast immer zu 80-90% mit Kämpfen gleichsetzen. So. Und dann sind wir halt an dem Punkt, wo man dann auch sagen muss, okay, wie viele Systeme, Kampfkünste etc., behaupten, dass sie Selbstverteidigung machen würden, ja. moderne Selbstverteidigung. Ihr könnt ja einfach mal diesen Begriff bei Google eingeben, ja, moderne und realistische Selbstverteidigung. Und
da kriege ich halt jetzt wieder sehr viel Werbung angezeigt von Läden, wo ihr denkst, so, ihr solltet das wirklich nicht draufschreiben, weil sonst kommt jemand dahin und erwartet, dass der wirklich aus der Ecke kommt. Und ja, dann ja. ist es so ein bisschen,
auch im Kölner Raum, ne? Das ist echt böse.
Ja, es ist also, so der Großraum hier drumherum, wo wir viel angezeigt ja, ja. wurden in letzter Zeit.
Ja, auch so, da sind halt auch so hier die Holzpuppenfreunde oft bei, ne?
Genau.
Die sind oft dabei und dann hat man aber auch dann teilweise so, ja, ey, manchmal sogar so MMA-Läden oder so Läden, die halt quasi alles anbieten, wo du einfach denkst, alles klar, und dann geht man so auf die Homepage, guckt das an und dann habe ich halt so einen harten Trigger und bin dann irgendwie so in meine Thai-Box-Zeiten wieder erinnert, auch so an das Publikum, was da ist, ey, nichts gegen mein Thai-Box-Publikum. Und dann denke ich mir immer so, warum macht ihr jetzt Werbung mit Selbstverteidigung, obwohl ihr eigentlich nur eine reine Ballerbude seid, was vollkommen in Ordnung ist? All die Leute, die nach Selbstverteidigung suchen, werden mit großer Wahrscheinlichkeit nicht nach eurem Laden suchen. Also irgendwie sind die da marketingtechnisch schlecht beraten, glaube ich. Ne?
Ja, zumal erfahrungsgemäß, und das ist ein großes Thema bei, und das haben wir auch schon 70 Milliarden mal angesprochen, vielleicht 70 und 3 Milliarden, aber ja. auf jeden Fall oft angesprochen, dass irgendwie, ne, Kampfsport da auch irgendwie so ein bisschen eine andere Rolle spielt und das irgendwie auch eine andere Aufgabe hat, da müssen sie nicht mehr so wahnsinnig reinspringen. Ich glaube, der entscheidendste Punkt für jemanden, der sich mit dem Thema das erste Mal wirklich auseinandersetzen möchte, ist, wenn ich in einen Laden gehe, der sich auf Selbstschutz spezialisiert hat, dann kann ich normalerweise davon ausgehen, dass bei null angefangen werden kann. Mhm. Wenn ich in einen Kampfsportverein gehe, und das ist eine ganz, ganz kleine Nische, Vereine, ne, nicht jeder Club ist ein Verein, das ist ein wichtiger Unterschied. In einem Verein kann ich normalerweise auch damit rechnen, dass ich da von null betreut werde. Das kann, ne, das gibt es. Wenn ich jetzt aber einfach in ein Gym gehe, dann fange ich da normalerweise, oder dann wird an mich die Erwartung gestellt, dass ich schon irgendwie so ein bisschen mich rangeln kann, dass ich schon irgendwie ein bisschen draufhauen kann, dass ich irgendwie so ein bisschen Konzept davon habe, mir ist auch egal, dass ich einstecke. Also das Problem ist halt, dass die grundlegende Klientel, die oft in ein MMA-Studio geht, kein Problem damit hat, sich zu boxen. So, und dann geht es einfach darum, okay, jetzt machen wir es ein bisschen technischer. So, und das ist die Idee bei, nicht unbedingt die Idee, aber so ist die Realität der meisten MMA-Gyms. Das heißt, wenn ihr euch das anguckt, ne, ist fair, nur rechnet damit, in der ersten Stunde gibt es Sparring. Dann wird sich gekloppt. So, ja. Und dann muss man halt irgendwas machen. So.
Und das bekommst du halt, das ist in einer Selbstschutzfirma, hätte ich fast gesagt, also in einem Selbstschutz- oder Selbstverteidigungsschule, im Grunde nicht die Aufgabe in der ersten Stunde, vor allem einer Person ohne jegliche Form von Gewalt, also von körperlicher Kampferfahrung, ja, sei es im Kampfsport, sei es irgendwie auf der Straße, was auch immer, weil die Leute müssen erstmal herangeführt werden und wenn man mit denen dann direkt anfängt, da hartes Sparring zu machen etc., hat man die Leute schon wieder verloren, weil die einfach total überfordert sind, ne? So, und das ist auch genau das Ding und ich finde, das ist dann schon mal so eine ganz wichtige Unterscheidung. Welcher Mensch sucht eigentlich nach dem Thema Selbstverteidigung und welcher Mensch sucht dann direkt nach dem Thema aktives Kämpfen? Ja. Und oftmals ist dann für diese Menschen, die direkt nach so aktiven Kämpfen suchen, ja, also sprich Vollkontakt, die suchen eigentlich gar nicht nach Selbstverteidigung. Das ist eigentlich sehr, sehr selten. Also
die wollen sich nicht verteidigen, die wollen das besser machen, was die eh schon machen. Das ist der Unterschied.
Ja, wenn man jetzt die nimmt, die dann wirklich auch schon charakterlich bedenklich sind und auch schon entsprechend aufgefallen sind, vollkommen klar. Oder sie arbeiten vielleicht in einem professionellen Kontext, ja, Türsteher, vielleicht auch bei der Polizei etc. und sagen so, pass mal auf, ich möchte jetzt MMA lernen, ja, um das einfach auf meinem beruflichen Hintergrund vielleicht auch noch ein bisschen die sportliche Seite, vielleicht auch so ein bisschen das Drillen, das Abhärten vielleicht noch ein bisschen reinzuholen, auch an meiner Fitness zu arbeiten, weil wenn ich jetzt am Wochenende so vielleicht auch bei einer speziellen Hundertschaft bin und klopp mich da immer mit irgendwelchen Hooligans etc., muss ich halt vielleicht auch eine gewisse körperliche Fitness haben und muss mich dann im professionellen Kontext vielleicht auch ein bisschen vorbereiten.
Jetzt hast du nur zufällig genau zwei Beispiele rausgesucht, von denen ich sagen würde, ist der gleiche Schlag Mensch. Ne? Es ist halt einfach nur eine staatlich legitimierte Form, das auszuleben. Also ob ich an der Tür stehe oder ob ich bei der Hundertschaft, die ich am Wochenende irgendwo beim FC-Spiel mit rumtreibe, das ist ja dann irgendwie auch Teil des Jobs.
Vom Mindset her ist das ein anderes.
Ja, genau. Das meinst du. Leute, die dann halt Bock auf Krawall haben, so, ne? So, und deswegen ist halt da der Punkt, da muss ich dann auch schon diese Grundeinstellung mitbringen.
Also was heißt Bock auf Krawall haben? Das klingt jetzt auch ein bisschen negativ. Sagen wir mal so, Menschen,
wenn ich keinen Bock auf Krawall habe, ich bin bei Polizei, gibt es ganz, ganz, ganz viele Jobs. Die Hundertschaft gehört nicht dazu. Also wirklich, das ist der letzte Job, wo ich sage, ja,
das soll jetzt aber
allruhiger Schreibtischjob, weißt du so.
Definieren wir es fairer. Es sind Menschen, die mit Krawall und mit körperlichem Druck viel besser und professioneller umgehen können.
Und sich den Job ausgesucht haben.
Das heißt aber nicht, dass diese Personen automatisch immer den Krawall suchen, sondern weil sie professionell sind, versuchen sie natürlich erstmal den Krawall, wie soll ich sagen, zu deeskalieren, runterzubringen etc. Und wenn es dann halt nicht klappt, dann sind es halt auch keine Kinder von Traurigkeit und sie wissen dann einfach, was zu tun ist. Ich finde, das war jetzt korrekter. Ich finde, das war wertschätzender.
Das ist meine Meinung zum Thema.
Weil ganz ehrlich, ich habe da einfach eine wertschätzende Haltung dazu.
Genau.
Also kommen wir zurück. Also die Sache ist letztendlich die. Menschen, die nach Selbstverteidigung suchen, erstmal, sind erstmal meistens jetzt nicht auf der Suche nach Vollkontakt, sondern die wollen wirklich lernen. Erstmal, oftmals ist es auch...
Es ist nicht die Lust auf Gewalt, sondern es ist die Lust auf Schutz. Es ist genau das Gegenteil eigentlich, was dann da teilweise
reinführt. Auf Vermeidung.
Auf Vermeidung, genau. Und dann kann sich das entwickeln. Das ist ja bei mir auch so gewesen, dass ich einfach mehr Lust auch auf ein bisschen Geschäppe hatte. Und das ist dann mit der Zeit irgendwie gekommen. Aber das war nicht der Grund, warum ich mit dem... Also, ich weiß gar nicht. Bin ich irgendwie so reingerutscht? Kann ich dir gar nicht so richtig sagen, ob ich damals auch Bock auf Schöpperei hatte. Aber das ist dann irgendwie mit der Zeit mehr so ein Ding geworden, wo man dann auch sagt, das ist irgendwie normaler, man kann damit mehr umgehen. Man muss dem halt auch irgendwie ausgesetzt sein, damit man dann irgendwann sagt, so ja, ich mach das jetzt intensiv.
Also ich kann jetzt einfach nur sagen, bei mir damals zu meinen Thai-Box-Zeiten war es einfach so, ich habe über 9 Jahre dieses Goshin-Jitsu gemacht, ne, diese Mischung aus Judo, Karate und Aikido, nicht zu verwechseln bitte mit BJJ, also Brazilian Jiu-Jitsu. Und ich habe dann mal ein halbes Jahr irgendwie mal Jeet Kune Do gemacht in so einem Dan Inosanto Müller, hier weiß ich nicht, der Müller, keine Ahnung, auf jeden Fall ein Deutscher, der so die Inosanto-Linie verfolgt. Und habe ich dann mal ein halbes Jahr mal so ein bisschen Jeet Kune Do ausprobiert. Und dann ein halbes Jahr später bin ich dann zum Thai-Boxen gegangen. Und da war ich irgendwie so Anfang 20. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin bewusst dahin gegangen, weil ich einfach wissen wollte, wo ich in der Nahrungskette stehe. Punkt. Ich wollte mich kloppen in einem sicheren Kontext. Ich hätte natürlich auch, ich mein Gott, überleg mal, als ich 20 war, das war 2002. Da ging das so richtig los hier auch mit dem Köln, mit dem Fußball. Ja, da hätte man natürlich auch ohne Probleme sagen können, weißt du was, ich gehe jetzt zu den Ackerboys, ja, oder zu irgendwelchen Bengalo-Boys und suche meine Gewalt im Fußballkontext vielleicht. Das habe ich aber nie irgendwie jetzt Interesse dran gehabt, auch wenn ich jetzt ein großer FC-Fan bin. Verurteile jetzt auch keinen, der das macht, um Gottes Willen, aber ich war dann einfach so an dem Punkt, ich war 20 und ein halb und dachte einfach nur so, ich will jetzt wissen, wo ich einfach in der Nahrungskette stehe, weil ich das Gefühl habe, durch mein Goshin-Jitsu habe ich es einfach nicht gelernt. So, und dann bin ich einfach bewusst in dieses Thai-Box-Training gegangen und mir war klar, ich kriege jetzt auch die Hucke voll, ich kriege jetzt Prügel, aber ich will lernen, damit umzugehen, und das war mein konkreter Wunsch. So, und dann ist man auch, und das ist halt auch so ein Unterschied, dann kommt man dann als Anfang 20-Jähriger da rein und dann sieht man dann halt so seinen Trainer schon im Ring oder andere Leute, die viel krasser sind, ja, und denkt so, boah, krass, so will ich sein. So, das will ich auch lernen. Ich will das können, ich will so kämpfen können und ich will das können. Und dann arbeitet man dahin. Das ist dann so ein persönliches Ziel. Das war mein persönliches Ziel, als ich damals mit dem Vollkontakt angefangen habe, mit Anfang 20. So, und die meisten Menschen, das muss ich ganz klar sagen, die jetzt nach Selbstverteidigung etc. suchen, da ist es so, als wir, und das ist jetzt wie gesagt in keinster Weise irgendwie despektierlich gemeint oder irgendwie so, aber oftmals haben diese Menschen auch gar keine Vorstellung, was Gewalt dann wirklich anbetrifft. Dann trauen die sich zum Glück zu uns ins Kraft-Mager-Training, und als wir früher noch nur eine einzige Halle hatten, ja, also einen Trainingsraum, da haben wir dann auch teilweise die unterschiedlichen Leistungslevel in einem Raum gehabt. So, und dann war es dann wirklich teilweise so, dann die Fortgeschrittenen haben sich dann auf der einen Hälfte der Halle mit Helmen geballert, ja, und auf der anderen Seite waren die Neuen, denen haben wir dann die Grundlagen erklärt. Da war es wirklich ganz oft, dass diese Menschen, die diese Grundlagen gelernt haben, einfach nur schockiert darüber waren, was machen die denn da drüben? Also das möchte ich niemals machen. Deswegen habe ich dann halt auch so für mich gemerkt, und wie gesagt, ich meine das in keinster Weise irgendwie despektierlich, das möchte ich echt festhalten, aber ich habe dann für mich einfach gemerkt, okay, pass auf, wenn wir jetzt hier so ein Beginner-Training machen, müssen wir die Leute dann wirklich voneinander trennen, damit die einfach so damit die erstmal ankommen können, damit die erstmal überhaupt eine Vorstellung davon bekommen, wer sind sie, ist das Jans überhaupt was für sie, wir führen sie quasi ganz behutsam an das Thema Gewalt erstmal heran, ja, deshalb ist für mich auch immer dieses Beginner-Training wirklich eine schöne, angenehme Sensibilisierung, um da reinzukommen. Auch nichts irgendwie pseudomilitärisch und wir machen jetzt hier auf, ne, irgendwas und so weiter. Sondern wir sind einfach, das ist einfach nett, ohne jetzt das Thema irgendwie in Abrede stellen zu wollen oder zu verniedlichen, um Gottes Willen. Wir sprechen schon die Themen ernsthaft an, etc. Wir fangen auch schon mit den Leuten an, ernsthafte Dinge zu üben, aber es wird wirklich total angenehm und es ist wirklich eine schöne Geschichte. So, und dann, ne, gehen sie halt über uns zum Fitnessboxen oder Fitnesskickboxen, was ja so halt eigentlich ein reguläres Box- oder Fitnesskickbox-Training, Kickbox-Training ist, aber ohne Sparring. Dann haben wir unser Sparring freitags um 19 Uhr und so weiter und so fort und so entwickelt sich das Ganze. So. Und wie heißt es nochmal? Und dann können die dann, wenn die Herrschaften soweit sind, können sie gerne dann auch zum Sparring-Training gehen oder so kommen zu dir und Mike, ne, zum Intermediate-Training und können sich dann da schön so langsam in diesem Bereich des straßenbasierten MMAs, was ja im Grunde nichts anderes ist als unser ICCS-Kraftmager, ist ja im Grunde straßenbasiertes MMA mit Kraftmager-Prinzipien, ja. Und dann können die sich so langsam da einfinden und wie gesagt, es gibt auch Leute, die bleiben immer in den Beginnerkursen, es gibt Leute, die gehen dann im halben Jahr auch zum Intermediate, weil sie einfach Bock drauf haben.
Ich würde sagen, so die Pipeline von Beginner zu Intermediate ist mittlerweile deutlich fließender als vorher.
Ja, ja, ja. Also wir haben das gut hinbekommen. Also unser Team, kann ich nur sagen, du, Mike und Shannon und ich und aber auch jetzt hier Micha Zuppes, ja, der unser Boxtrainer, der liebe Bader ist ja nicht mehr da, der hat jetzt ist im Studium fertig und hat jetzt einen Vollzeitjob, hat leider keine Zeit mehr als Trainer zu arbeiten, was ich ja schade finde. Bader, falls du das hörst, liebe Grüße. Aber auch der Micha Zuppes, der ja ein leidenschaftlicher Boxtrainer ist, der versucht die Leute halt wirklich da auch an das Körperliche so in homöopathischen Dosen in einem richtig guten methodischen, didaktischen Art und Weise heranzuführen. Jeder wie er kann, jeder wie er möchte. Und da haben wir alle, das ganze Team, haben wir wirklich in den letzten Jahren einen super Job geleistet, dass wir halt jetzt, guck mal, also wie gesagt, der Mike hat ja vorher auch schon einen guten Job gehabt, gemacht. Aber guck mal, Mike ist zum Beispiel genau das Beispiel. Pack den Mike in ein MMA-Gym rein und lass den kämpfen. Und dann zu Hause. Und dann kommen junge Typen rein und sehen den kämpfen. Was sagen die? Boah, so will ich werden. So, dann, als Mike hier aber seinen Kraftmager Advanced bzw. den Intermediate-Kurs gemacht hat, noch ohne dich, ja, da war es dann immer so, die Leute so, ja, bei Mike, ach, der macht ja einen netten Eindruck, aber ich hab da, ach, ich weiß es nicht, ne? So. Dann habe ich dich ja dazu gepackt, ja. Ich meine, guck mal, wie wichtig mir letztendlich dieser Intermediate- und Advanced-Kurs ist, ja. Seit anderthalb Jahren, ich glaube, das geht schon seit anderthalb Jahren so, ne? Also ein Jahr mindestens, bezahle ich quasi doppeltes Gehalt, ja. Zwei Gehälter, um diese beiden Kurse aufzubauen. So, und dann haben die Leute gesagt, ah, wenn der Jan da ist, ja, weil du einfach auch so ein netter, charmanter Typ bist, ist der Mike ja auch.
Ich habe
einfach
nicht so einen dunklen Bart, dann
ja, aber der Mike, halt aber der Mike ist halt, der Mike ist halt, der hat halt auf seinem Herzen stehen, ne, I'm not in danger, I am the danger, so. Und diese Ausstrahlung ist einfach bei Mike da, so. Und unsere Kundschaft kommt dann an, sah Mike und dachte so, ah ja, der ist ein netter Kerl, alles klar, aber boah, ich weiß nicht so. Ich pack dich mit in den Kurs rein, alle Leute so, ah, der Jan ist da, boah, wenn der Jan da ist, alles klar, dann gehe ich da auch mal rein. So, und auf einmal, ach, der Mike ist ja wirklich so nett, wie ich gedacht habe und mein Kopf hat mir einfach ein, ja, was weiß ich, ein Hirngespinst eingepflanzt. So, und jetzt, seitdem ihr das ja macht, ja, gut, jetzt in der Weihnachtszeit ist es wieder was ruhiger, weil sie alle auf dem Weihnachtsmarkt sind, etc. Aber guck mal, jetzt in der, zwischen Sommer und heute, ja, ihr hattet ja teilweise, habt ihr da manchmal 20, 22 Leute, Leute gehabt, die ganze Bude war voll, ja, also vom Verhältnis her, weil wir, nur für euch zur Info, wir haben hier eh nicht so Massenabfertigungskurse, ne, also ihr habt dann quasi zwei super Trainer mit 22 Personen und manchmal sind es auch nur 16 Personen, ihr habt trotzdem zwei Leute, aber daran seht ihr mir, seht ihr auch, wie wichtig es mir einfach diese Kurse sind, diese beiden, doppeltes Gehalt bezahle ich, einfach um die so zu pushen. Aber das war halt auch so ein schönes Beispiel. So. Und jetzt mittlerweile ist es so, jetzt kennen die Leute Mike alle und wissen ganz genau, ah, ich brauche mir gar keinen Kopf zu machen. Ich kann auch da hingehen, wenn der Jan heute nicht da ist. Ja, oder letztens haben wir ja auch Mike zusammenwerfen lassen, hat seinen Advanced-Kurs mit dem Beginner-Kurs zusammengeworfen und hat das einfach so gemacht und alles super, alle zufrieden. Aber daran sieht man halt auch so ein bisschen, was die Leute einfach für ein Kopfkino haben, ne? Und deswegen, ihr Lieben da draußen, auch wenn jetzt irgendwelche Mitbewerber zuhören etc., ja, oder andere Gyms, die jetzt gar keine Mitbewerber sind, weil sie irgendwo woanders sind, ihr müsst echt gucken, was ist eure Zielgruppe, was wollt ihr erreichen? Also ich kenne persönlich kein Gym in Deutschland, die wirklich sagen, wir haben eine erfolgreiche, krasse Kampfsportlinie, ja, Und parallel haben wir genauso viele Kunden mit einer krassen Kraft-Mager-Linie. Kenne ich keinen. Also, dass die wirklich sagen können, also entweder haben die, was weiß ich, selbst die Großen.
Vielleicht der Mo. Vielleicht der Mo.
Der Mo? Mo?
Berlin. ICCS Berlin.
Das ich weiß ich mir aber vorstellen, nicht, ich weiß
weil, nicht, die wie machen, viel, ja. Weil die machen das Gracie Combatives auch nebenbei und haben sehr viel einen großen Grappling-Schwerpunkt.
Ja.
Genau, ja, ja. Und das ist halt diese Mischung und dann dazu kam jetzt das ICCS noch mit da rein.
Aber da müssen wir den Mo mal fragen.
Weil ich habe ja mit dem nur geredet, also nur so am Rande, ich weiß auf jeden Fall mehr über deren Grappling-Background. Die haben ja auf jeden Fall auch das Bestreben, da weiter quasi auch den Kampfsport, nicht den Kampfsport, den Selbstschutzzweig weiter auszubauen. Ne? Jetzt siehst du natürlich, dass die mit ICCS nicht unbedingt jetzt so in die Krav Maga, in die klassische Krav Maga-Linie, sondern halt auch in diese Street-MMA-mäßige Linie mit reingehen. Aber das ist halt ganz klar auch mit dem Ziel, da nochmal diesen Selbstschutzaspekt mit reinzubringen.
Aber das ist der Punkt. Ist das jetzt quasi ein Grappling-MMA-Gym, die jetzt sagen, wir setzen jetzt einfach nochmal Street-MMA oben drauf und haben auch schon direkt das Publikum, was offen ist für Street-MMA? Oder hat der jetzt, sagen wir mal, wirklich, ich sag jetzt mal, egal ob Mo oder egal wer, oder kennst du wirklich jemanden, der sagt, ich habe 300 Kunden, die wollen sich nur ballern, MMA, schwitzen bis zum dort hinaus und die haben 300 Kunden mit Lieschen Müller und Max Mustermann, die Krav Maga. Das meine ich, weißt du?
So, dass es wirklich auch getrennte Kundschaft
ist. Dass du wirklich so diese getrennten Zielgruppen hast. Das würde mich echt mal interessieren.
Ja. Das ist eine gute Frage, das weiß ich auch nicht.
Wer schafft das?
Vielleicht, ja. Ich müsste da mal bei Josh Fry nochmal reingucken. Vielleicht ist da irgendwie so, weil der hat ja auch so diese, obwohl die machen auch hauptsächlich Grappling, ne?
Die machen auch nur Grappling.
Ja, ist eigentlich eher Grappling.
Die haben ein, zwei Kraft-Mager-Klassen und dann sagt er immer so, ja, und dann hat er so ein paar so Dinger, dann hast du so einen Hausfrauenkurs, das ist in keiner Weise despektierlich gemeint, aber so ein 6-Wochen-, 8-Wochen-Kurs, Selbstverteidigung für was weiß ich, ja. Und,
gegen spitze Stöcke.
Ja, aber hat das wirklich jemand? Weil,
gute Frage.
Und wenn du so ein Kampfsport-Gym hast mit Krav Maga und Kampfsport, ist das dann wirklich so eine richtige Ballerbude, wie bei mir früher da in Euskirchen im Energy Gym, ja, wo du reinkommst und du riechst nach Blut und Schweiß, ja, und ein bisschen Pipi und Schimmel? Oder ist das dann so eine Lifestyle-Kampfsport-Geschichte? So, alle ziehen sich Venom-Klamotten an und fühlen sich wie McGregor, sind aber eigentlich Lichtjahre davon entfernt. Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, du hast immer diesen Widerspruch, dass du entweder halt Gyms hast, die, also in den meisten Fällen ist es, glaube ich, so, dass die Gyms, die ihren Inhalt richtig ernst nehmen und dann niemanden für Marketing einstellen, die werden nicht so super groß. Die sind dann super konzentriert, aber die werden oft nicht so super groß. Und dann hast du einige Ausnahmen, die dann irgendwie wieder darum, dass da irgendwie, ich sag mal, andere Förderungsgelder reingegangen sind, dann wieder irgendwie sich aufbauen können als große MMA-Läden, weil da dann irgendwie in der Vergangenheit schon mal was gelaufen ist und dann mittlerweile dadurch, dass MMA auch eine andere Traktion bekommt, die das auch irgendwie mittlerweile machen können als Investitionsobjekt von wegen, hey, wir machen jetzt hier richtiges MMA und die Schuppen ist trotzdem groß. Mhm. Bei Krav Maga zum Beispiel glaube ich, dass die Art und Weise, wie sich so ein Gym formt, ein bisschen was anderes ist, weil ich glaube, dass, wenn du dir mal anguckst, wie, boah, ich hab's zwar gerade fast viel böser gesagt, als man sagen müsste, aber sag mal so, wie dürftig manchmal irgendwie auch so die Inhalte der Schulen sind. Ne? Oder habe ich letztens zum Beispiel von einer Bekannten von mir so ein Video gezeigt bekommen, wo dann so ein Aufwärmen drin in so einer Krav Maga-Schule lief, ne? Und du siehst halt, das hat jetzt mit Kampfsport wirklich wenig zu tun. Da hat irgendjemand seine B-Trainer-Lizenz gemacht, ne? Hat dann irgendwie hier und da mal so einen Workshop besucht und meint dann, ich bringe Leuten jetzt Kämpfen bei. So. Und dann siehst du halt irgendwie so einen Aufwärmdrill, ne, und das ist dann alles ganz, 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 ganz hardcore und wie auch immer. Und du siehst halt, das hat wirklich gar nichts mit Kämpfen zu tun. Und da ist halt der Punkt, bei diesen Schuppen ist ja 99% von dem, was die tun, Marketing. Die müssen das ja nur verkaufen. Den Kram muss ja nur irgendjemand kaufen und schon läuft der Laden.
Ja.
So, und wenn du dann halt Leute hast, die dann auch nicht so richtig abschätzen können, ja, ist halt jetzt was Vernünftiges oder nicht, dann passt das halt irgendwie halbwegs, ne?
Ich meine, also ganz ehrlich, ich bin oftmals der Meinung, also ich habe manchmal oft das Gefühl, dass auch im Kraft-Mager-Bereich ein Großteil der Kunden, ja, vor 30 Jahren auch zum WT gelaufen wäre.
Genau.
Und hätten dann einfach vielleicht möglicherweise auch gedacht, okay, ich stehe jetzt hier vor der Holzpuppe, ich stelle mir jetzt vor, das sind jetzt die 5 Arme meiner Angreifer und ich mache jetzt hier den Bong-Sau, Skisau, Die-Sau und wieder keine Ahnung, wie das heißt.
Um fair zu sein, Sau, ja. Wing Chun funktioniert im Sparring teilweise ganz okay. Das ist Gemeine daran.
Es kommt aber drauf an, welches, ne?
Ja, genau. Also ich habe hier da mal Leute gehabt, wo ich gemeint habe, die haben dann irgendwie so Wing Chun Bewegungsmuster gehabt.
Ja.
So, ja, solange wir jetzt mit 20% kämpfen, ist das auf jeden Fall eine komische Nummer, weil das sind ungewohnte Muster.
Ja.
Ich weiß nicht so richtig, wie ich das jetzt hier
wissen soll. Aber bist du jetzt sicher, ob es wirklich funktioniert? Oder hat es dich einfach nur irritiert?
Im Sparring.
Ja.
Wenn du mit 20% unterwegs bist, ne? Und ich muss gerade noch rausfinden, was machst du da und wie auch immer, ja, dann haben die mich hier und da getroffen. So, hast aber gemerkt, die haben schon mit 80% dran gehangen bei der ganzen Geschichte.
Ah, okay.
So, und ich boxe gerade mit 20%.
Ja.
Weißt du, das ist alles cool, bis wir uns wirklich hauen.
Ja, ja, okay. Weil ich wollte jetzt gerade sagen, hat dich das jetzt, weil du kennst das ja, ne, wenn du mit jemandem Sparring machst.
Ich mache das so liebevoll, da ist so wenig Druck hinter
mir. Ich weiß,
deswegen, aber, und ich da sagen, geht das dann halt auch.
Aber du weißt ja, wenn du mit einem Anfänger Sparring machst, der Herz hat, der auch kein Problem hat, getroffen zu werden, und der macht auf einmal so irrationale Bewegungen und Schläge, und dann wirst du auf einmal von dem getroffen und denkst so, Alter, wie hat der das denn jetzt gemacht? Wo hat der den denn jetzt hergeholt? Das hat jetzt überhaupt keinen Sinn gemacht.
Spazzy White Belt zu tun.
Ja, ja, genau, richtig. So, okay.
Nee, das ist das gleiche Thema. Du denkst auch manchmal als Trainer, weil ich meine, es gibt so ein paar Ansprüche, die du auf jeden Fall auch auf der Matte an dich haben musst, wenn du dich mal beim Sparring ein bisschen beteiligen möchtest. Ne? Das machen Mike und ich ja hier und da auch mal. Ist jetzt nicht so, als ob wir jetzt hier reinkommen und das ist dann so, ihr steht hier auf der Matte im Intermediate Training und dann kommt Mike auf die Matte und sagt so, das ist die erste Nacht, das ist Fight Club, erste Regel vom Fight. Und außerdem, wer die erste Nacht hier ist, der kämpft. So ist das nicht, ne? Aber es ist halt grundsätzlich so, dass wenn wir dann halt Sparring-Einheiten da drin haben, dass Mike und ich uns auch hier und da beteiligen. Wir machen das auch manchmal miteinander, ne? Einfach um fit zu bleiben, um drin zu bleiben, ne? Weil wir teilweise auch unterschiedlich.
Du machst ja auch so wenig, um fit zu bleiben, ne?
Ja, aber es ist Unterschied zwischen fit bleiben und dann so im Training bleiben, weißt du so?
Ja, ja,
weil
ja,
wenn
ja
ich halt viel grapple, da hau ich halt wenig.
Achso, ich dachte, du gehst auch zwischen zum MMA-Sparring.
Hier ist es halt, ich gehe hauptsächlich morgens und dann ist halt wirklich hauptsächlich Grappling, was ich immer mache. Ja, und das ist das Thema. So
ganz Boxen, viel Vaseline und so.
Ja, yeah, yeah, genau. Ja. Schön eingeölt vorher und dann ja so. Und das Thema da ist halt einfach, deswegen ist es cool, auch immer mal wieder hier so. Und der Mike hat auch so geil unkonventionelle Schlagmuster, ne? Mm. Das ist so dreckige Assi-Kacke, die er da auch vermittelt. Ja, ja. Das ist super geil, weil das hast du noch nie in einem MMA-Gym gesehen. Und meine Erfahrung war auch immer, wenn ich in einem MMA-Gym gegangen bin, die Art und Weise, wie ich gehauen habe, fanden die komisch. Also nicht alles davon, ne? Ja. So, ich habe auch meinen klassischen Hintergrund, aber so, du merkst halt gewisse Sachen, die Mike mir gezeigt hat, das kennen die nicht.
Ja.
Und du triffst die jedes Mal. Und jedes Mal sagst du so, was war das denn jetzt?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, Mike ist natürlich auch das Gemeine. Selbst wenn man ihn hart trifft, macht er ja trotzdem weiter. Und das heißt, er kann halt so mit seiner irrationalen Kämpfe, mit seinen Bewegungen und so, kann der auch kommen, weil wenn er mal getroffen wird, macht er weiter.
Ja.
Und der schlägt ja auch immer härter, umso härter er getroffen wird. Der hat ja wirklich halt so an, dieses, ja, der hat wirklich so eine Straßenhund-Mentalität. Das manche sind keinerweise despektierlich. Ja.
Und das Thema ist halt aber als Trainer, wenn man hier auf der Matte steht, musst du dich ganz besonders eben auch, wenn du einen Schüler vor dir hast, ne, extrem beherrschen. Das
du musst
dich
dein Level wichtig anpassen.
Genau.
Absolut.
Das Problem ist aber, dass es halt immer wieder ist, untereinander sind die Schüler alle Zucker. Ne, das ist wirklich eine super Sache. Aber wenn man als Trainer umkommt, dann muss sich ein Schüler auch manchmal so ein bisschen, ne, dann ist es so, ah, jetzt ist, ne, Coach, jetzt muss ich gerade mal so ein bisschen Gas geben. Jetzt will ich mal probieren, was ich hier so machen kann und so, ne? Und dann ist halt so, dass auf einmal halt jemand, der sonst immer die ganze Zeit entspannt gelaufen ist, auf einmal so bei 110% läuft. So, und das gar nicht, weil wir das einfordern oder so, sondern das ist einfach irgendwie, glaube ich, in der Natur veranlagt. Du bist der Training gibt, da muss man mal gucken, ob ich dich auch treffen kann. Ich glaube, das ist normal. Untereinander wirklich gar kein Thema. Mit uns merke ich das immer mal wieder hier und da, ne? Aber völlig in Ordnung, gar kein Thema. Das ist immer das Ding, wo ich merke, dann passt sich da schon mal hier und da so die Intensität ein bisschen an oder wie auch immer. Du musst halt gucken, nee, ich bleib ganz ruhig, alles in Ordnung. Und ich lasse mich hier und da vielleicht auch mal hier und da mehr treffen oder wie auch immer, weil du halt schauen musst, das ist dein Job, da Ruhe reinzubringen. Und da darf dann eben nicht dein Ego mit dir durchdrehen und sagen so, nee, ich muss jetzt hier zeigen, dass ich der Bessere bin oder so. Ich unterrichte diese Gruppe. Ne? Und selbst da ist der Punkt, je besser die werden, desto besser habe ich meinen Job gemacht.
Ja, ja,
eben. So. Und das ist halt auch das Ding. Und da muss man halt gucken, dass man da richtig schön egofrei bleibt. Und das ist auch eine Sache, der Mike ist wirklich auch einer der so gutherzigsten Menschen, also generell der herzlichsten Menschen, die ich überhaupt jemals getroffen habe. Weil es ist echt so, dass ich irgendwas, wir erklären irgendwas, und das ist das Geile, dass selbst mein Erklären ergänzt sich das manchmal. Ne? Also er erklärt irgendwas und dann macht er irgendwas, wo du siehst, er weiß absolut, was er da tut. Aber er hat gerade einfach vorausgesetzt, die Leute das kennen. Und da bin ich nochmal so, ja, aber das ist gerade das, was er gemacht hat. Und dann ergänzt sich das Erklären richtig gut, ne? Und da merkst du dann auch in so Momenten, dass der Mike auch sehr geil so Sachen sagt wie, das und das, ne, macht das so und das fragt er den Jan, der kann das besser oder sowas, ne? Und das ist so komplett egofrei. Mhm. Und bei mir ist es natürlich auch so, ne, wenn es umgeht, richtig so mit Ellbogen und richtig schön rein und wie auch immer, dann soll ihr den Mike fragen, ne? Ja. Ich kann das auch, aber der Mike macht das einfach nochmal viel solider. Und da merkst du einfach, dass du an dem Punkt abgeben kannst und sagen kannst, ey, weißt du was, das ist auch in Ordnung, wie auch immer. Das ist wichtig auch als Trainer, dass man sagen kann, hey, ich weiß meine Grenzen auch irgendwie zu, ne, so. Und ich glaube, das ist halt ein sehr, 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 sehr wichtiger Punkt bei der ganzen Geschichte.
Ja.
Deswegen auch grundsätzlich beim Sparring ist das eine Sache, da darf euch nichts passieren, sonst ist das falsch angeleitet. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja. Du hast ja eben gesagt, so wenn man manchmal so Krav Maga Leute sieht, die so irgendwelche Videos veröffentlichen, wo du denkst, ey Mann, das hat ja gar nichts mit Kämpfen zu tun, ne?
Ich muss dafür aber auch ein bisschen kämpfen können, damit du das so richtig einschätzen kannst, habe ich den Eindruck.
Ja, absolut. Der Punkt ist halt der, ich glaube, man weiß halt manchmal auch nicht, ist es jetzt wirklich so methodisch und didaktisch jetzt eher ein probantes Mittel, um zu sagen, ey, wir wollen jetzt hier Leute da erstmal hinführen, ja, so eine Art Desensibilisierung, oder ist es dann wirklich eine Form von Unwissenheit?
Was man natürlich kann, ich kann ja auch Leute in einer Art und Weise unterrichten, sodass sie quasi zum einen sich mit Bewegungsmustern vertraut machen, die sie zum anderen aber auch irgendwann wieder brauchen können.
Mhm.
Also ich verstehe halt nicht, warum ich Leute zu Quatsch erziehe. Also was ich, also das Video, was ich gesehen habe, ne, vielleicht um es mal so ein bisschen mit Inhalt zu füllen, war ein Video, wo die Leute alle umeinander rumgerannt sind. Und du kennst doch manchmal diesen Knee-Tap-Drill, den ich mache, ne, wo die Leute miteinander irgendwie ringen und dann quasi die Knie zu berühren. Ne, und da, das ist eine Sache, wo ich glaube, wenn du auch siehst, wie die Leute, ich meine, ganz kurz, wenn ich auch eine Gruppe habe, die das, hat das noch nie gemacht, du siehst das, die machen eine Runde, ich leite das nochmal an und erkläre das, du siehst nach jeder Runde, am Ende bewegen die sich wie Ringer. Im Stehen, ne? Mit bewegen sich wie Ringer meine ich jetzt nicht, dass die da sich gegen suplexen, das meine ich nicht. Aber du siehst, die haben eine ganz andere Körperkontrolle danach und verstehen viel besser, wie sie ihr Gleichgewicht wahren als davor. So, das ist ein Drill, den fangen die an und danach haben die richtig was gelernt.
Ja.
Und je häufiger die machen, weil so, das sind so Drills, die mache ich häufig, weil damit kann man seinen Fortschritt besser messen. Das ist nämlich ein Thema, was so beim Selbstschutz immer ein bisschen tricky ist, seinen Fortschritt messen, und das ist sonst ein bisschen schwierig. Aber bei so Drills kann man das gut machen, weil die kommen halt aus dem Kampfsport, diese Drills. Sehr, sehr wichtige Sachen. So, und da merkst du halt, diese Leute haben diese Drills nie gemacht, weil dieser Aufwärmdrill, den ich da gesehen habe, war halt, da ist ein Haufen voll Leute, die wuseln da alle durcheinander rum, ne, und wollen sich alle so an die Knie so dran klopfen. Und was sollen die machen? Ja, die sollen mit ihren Unterarmen blocken, dass jemand an deren Knie rangeht. Wann im Leben wirst du jemals diesen Bewegungsablauf brauchen? Dass ich meinem Unterarm mein Knie schütze. Also du weißt generell, ne, unsere Einstellung zum 360 ist generell, ne, sehr, sehr kritisch.
Ja.
Aber gerade so da unten, was machst du da?
Ja, also bei mir ist das so.
Kickblocken mit deinem Unterarm oder was?
Nein, kein Kick, um Gottes Willen.
Ja, also
ich mache zum Beispiel, wenn ich dieses Ding mache, die sollen das Knie berühren, dass sie versuchen, mit der eigenen Hand die Hand zu kontrollieren. Ja.
Genau, aber dann geht es wieder um Kontrolle, dann bist du wieder in der Kontrolle drin.
Oder halt meinetwegen wegzufegen, um damit man halt dann eine Nachfolgegeschichte macht.
Genau.
Ja. Aber das ist jetzt kein Block.
Genau, also und was die aber wirklich gemacht haben, war so wie hier auch manchmal dieser Schulterdrill, den wir machen bei dem
und dann Rundlaufen. Mit den Knien, aber dann haben die unten geblockt.
Sollten die sich die ganze Zeit an den Knien berühren und dann sollten die ganze Zeit so, und dann haben die sich die ganze Zeit so nach vorne übergebückt und haben die Hände so vor sich gehabt und haben die ganze Zeit so Hände weggeblockt. Da war ich so, das, du lernst auch nichts dabei, weil zum Beispiel bei diesem anderen Ding, wenn es darum geht, auch in dem Schulterdrill zum Beispiel, du gehst jetzt an die Knie ran. Was du dabei lernst, ist Distanzmanagement. Du kannst lernen, wie du quasi sauber für deine Knie runtergehst, um Knie anzugreifen.
Was du meinst.
Das sind Bewegungsmuster, die du gebrauchen kannst. Ich tippel durch die Gegend und halte meine Hände raus. Ey, ganz ehrlich, wenn das jemand bei mir machen würde, ne, also so steht jemand vor mir und ich will ihm wehtun, dann halte ich den festziehen am Kopf runter, der liegt. Und von da aus kann ich einfach drauf und bin in der Turtle Position.
Aber
da kriegt er auf die Fresse.
Aber das ist ein schöner, das ist nämlich ein schöner, da wollte ich mich jetzt auch hin, das hatten wir, und als wir uns besprochen haben, der Punkt ist ja der.
Ja, guck mal, ne, dafür bin
ich
hier.
Ja, auf jeden Fall, super. Mein Sohn hat ja jetzt seine, an der Highschool seine American Football Saison hinter sich gebracht, das waren ja irgendwie, ich weiß nicht, 3 Monate für die Stadtmeisterschaften da, sind aber nicht in die Playoffs gekommen, alles gut. Jetzt hat er ja angefangen mit Ringen, ne? Er macht jetzt bis Ende Februar 3 Monate, beginnt jetzt die Ringersaison. So. Und ab März weiß er noch nicht, was er machen soll, weil dann gibt es einfach nur so Sportarten, die für ihn persönlich jetzt wertfrei ausgedrückt nicht relevant sind.
Hobbyhorsing.
Das wäre ja noch irgendwie sinnvoll, aber weiß nicht,
Nein, du weißt, was Hobbyhorsing ist?
Ja, mit diesem, ich weiß, ich finde das lustig. Mach das mal. Klemm dir mal so ein möchte gern Pferdchen zwischen die Beine und lauf mal durch die Halle.
Ich habe letztens jemand gesehen, der hat sich quasi so ein Motocross Bike an dem Stock fertig gemacht. Da meinst du, das ist jetzt Hobby-Motocross? Also
diesem Stock, ich finde es lustig.
Summer.
Also ich glaube auch, dass das mega anstrengend ist, weil
ich glaube auch.
Geh mal, reiß mal so deine Knie hoch.
Ich glaube, die Leute, die das machen, wenn du die so reden hörst darüber, bist auch manchmal so, oh, ich glaube, so richtig.
Ja. Okay, auf jeden Fall. Ja, so, und jetzt habe ich mich auch mal ein bisschen mit dem Ringen noch beschäftigt. Ne? Witzig ist auch, kennst du diese alte klassische Ringermarke aus Amerika namens Rudy? R-U-D-Y?
Boah, ich habe gesehen, dass viele von denen so Schuhe haben, glaube ich.
Ja,
ne?
Haben die. Ja. Hat er sich jetzt auch geholt. Voll geil. Sollten $170 kosten, gab es für 85.
Aber fällig, Fuchser, Alter.
Ja, aber da konnte sich die Farbe nicht aussuchen. Aber worauf ich jetzt hinaus will, ist, er hat mir jetzt öfters so dann auch so Videos geschickt, ne, und so weiter. Und dann denkst du auf einmal so, boah, ist das krass. Wenn du dich wirklich mal so ernsthaft so mit dem Ringen beschäftigst, ja, so wirklich, so richtig auf diesem, und vor allem da in Amiland, ne, an der Highschool, also jetzt diese beiden, in diesen Bereichen, wo die sind, und auch seine anderen deutschen Kollegen, die jetzt in irgendwelche anderen Sportarten machen, selbst wenn es Cheerleading ist oder selbst wenn es Feldhockey ist, es ist immer auf Leistungsniveau bei denen. Das ist so unfassbar. So. Und jetzt hat er mir so ein paar Videos geschickt, dann vom Ringen und so, und da dachte ich einfach nur so, boah, krass. Manchmal verstehe ich, Also ich kann verstehen, dass Menschen, die noch nie irgendwie Gewalt, Kampfsport gemacht haben, irgendwie Vollkontakt, Kampfsport etc. und die dann eher davor ein bisschen distanziert sind, dass die natürlich nicht zum Ringerclub Köln-Mülheim gehen. Ist vollkommen klar, kann ich nachvollziehen. Ja, oh,
geile, aber ich geile kann Nummer, ne?
Geile Nummer, absolut. Wenn du einen Platz kriegst, die sind ja alle überfüllt. Ne? Mhm. Aber wenn du das jetzt mal herunterbrichst und du vergleichst mal so die Techniken, was die machen, kann ich aber wiederum auch schon wieder verstehen, wenn so Vollkontaktringer, ja, oder auch so MMAler, die aus dem Ringen kommen etc., dann manchmal halt aus ihrem Kontext heraus nicht nachvollziehen können, warum man dann im Krav Maga manchmal so isolierte Übungen macht, ja, und auch so ja. isolierte Sachen wie Körperumklammerung, wo die einfach nur so denken, ey, es kann jetzt doch nicht angehen, ihr macht eine Körperumklammerung von hinten und beschäftigt euch jetzt den ganzen Abend damit, wie
eine
man
Sache,
das jetzt...
Eine Sache, die eine Nanosekunde dauert, wenn
genau,
ich das im Kampf hole.
Für,
ja.
Genau, für eine Nanosekunde bei uns, ja, so, und das können die dann wiederum nicht nachvollziehen, ja, so nach dem Motto, warum beschäftigt ihr euch da so lange mit?
Muss man, ist eine zwiegespaltene Nummer in meinen Augen, weil zum einen haben die absolut recht, wenn ich mit jemandem arbeite, der ein bisschen kämpfen kann. Das andere Thema ist, ich habe immer wieder das Gefühl, dass ich unglaublich überschätze, wie so die Gewaltkompetenz der Leute ist, die sich grundsätzlich auf der Straße pflastern wollen. Weil du hast dann immer den Eindruck, so, ah, dann muss der was können, wenn er sich prügeln will. Dann bist du so, boah, wie kommt der auf das schmale Brett, sich jetzt ballern zu wollen?
Ich glaube,
das ist immer das Thema, da siehst du teilweise auch Sachen von zwei Jungs, die sich da irgendwie kloppen, wo du denkst, wie, Und dann ist das schon wieder, ne, aber dann ist es auch wieder so, will man sich darauf jetzt vorbereiten, dass jemand irgendwie totalen Quatsch abzieht und mich dann für eine halbe Stunde durch die Gegend schaukelt und hinter mir steht.
Ja, aber das ist jetzt auch immer so ein Argument von vielen, die immer sagen, ja, Kampfsport brauchst du aber nicht zu trainieren, weil wenn ein volltrainierter Kampfsportler sich auf der Straße schlägt, dann ruft er eh nicht diese krassen technischen Skills ab.
Warum das denn?
Diese Argumentation gibt es auch ganz oft. Vor allem aus der Competitive-Szene. Ja, aus der, wir tragen 5.11, sind tactical, aber können nicht kämpfen. Teilweise.
Szene. Meine Fresse.
Ja, ja.
Ah, ist ja,
ja, ja,
richtig
da kommt dann
gefährlicher
so, ja,
Scheiß.
Ja, ja. Ich habe da letztens, habe ich da, also wie gesagt, nicht, ich sag mal so, ich muss ja ganz ehrlich sagen, das ist jetzt ne, keine Selbstbeweihräucherung, aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall auch der Fabio aus unserer Facebook-Gruppe oder besagten, und ich bin natürlich mit meinem diesem Propagieren von Street MMA sind wir natürlich auch auf einem guten Weg. Er sagt ja schon seit Jahren, Leute, ihr müsst auch euch mit als Trainer mit vernünftigem Kampfsport auseinandersetzen, ne? Also wenn ihr wirklich Minimalismus unterrichtet, so wie wir es ja auch schon seit 2 Jahren hier immer predigen, ja. Alles gut, und man merkt da auch in der Combative-Szene ist da mittlerweile echt ein Umdenken angesagt. Also wie gesagt, Jungs, wenn ihr das jetzt hört, ne, und ihr euch auch mit Vollkontakt und mit BJJ und was weiß ich beschäftigt, dicken Respekt dafür, finde ich großartig. Aber alle unter euch, die immer noch sagen, ja, ne, habe ich euch letztens in so einer amerikanischen Gruppe, habe ich was reingepostet zum Thema Street MMA, und da fing die einen direkt an rumzumeckern, so nach dem Motto, ja, aber wenn dann jemand, wenn man sieht ja, wenn so Boxer sich beim Stare-Down anfangen zu schlagen, kommen ja auch keine sauberen Techniken, sondern die schlagen sich dann wie in der Kneipe. Da kommen ja dann auch nur unkontrollierte Schwinger und so. Und deswegen sieht man ja, dass
ja,
wenn man...
Was rauchen
das,
diese Leute eigentlich?
Ja, ich weiß nicht, aber dann argumentieren die wirklich so nach dem Motto, ja guck mal, wenn die ja jetzt da stehen und fangen an, irgendwelche unkontrollierten Schwinger zu schlagen, dann sieht man ja, dass dieses ganze Training von effektivem Schlagen etc. ja gar nichts bringt. Und dann
ja,
verkaufen...
Genau, wär ja, genau, wäre voll doof, dass wenn ich jemanden treffe, dass es auch wirklich was bewirkt. Das wäre ja peinlich, wenn ich jemanden treffe und der kippt auch wirklich um danach. Das wäre ja scheiße. Ja. Warum sollte ich denn sowas üben?
Ja.
Alter, was ist denn Schwachsinn? Weil ja, das Ding ist halt auch so, ganz ehrlich, guck dir mal an. Ich meine, du hast es jetzt bestimmt auch bei der Prüfung nochmal gesehen, ne? Ich habe übrigens die Videos immer noch nicht.
Ah ja.
Ne? Nur dass Bescheid weiß.
Bei OnlyFans sind die schon.
Okay, ja dann. Aber wenn du allein mal so meine Bewegungsmuster von vor 2 Jahren anguckst und das, wo sie jetzt sind.
Ja.
Egal, wie ich mich draußen pflastern sollte,
ja,
diese Bewegungen sorgen dafür, dass ich gewinne oder verliere.
Ja, aber diese Verblendeten würden jetzt behaupten, Jan, auf dem Ebertplatz würdest du das nicht in diesem Umfang abräufen. Da bist ja du nicht dazu in der Lage.
Genau, aber besser 40% als 0, wie die Jungs. Ist doch in Ordnung.
Ja,
so, und das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz bei der ganzen Geschichte, weil, also guck mal, letztens noch, Bekannter von mir, ne, Türsteher, so, gab da eine Situation, da hat da jemand einfach mit einem Single-Leg-Sichel-Takedown runterbekommen und mit einem Neon-Belly gesichert, bis die Bullen da waren. So, das ist nicht nur hundertprozentig genauso, wie wir es beim Grappeln lernen, es ist gleichzeitig auch noch eine sehr effiziente Nummer gewesen.
Das ist der Kollege, der morgens immer auch beim Morgenstraining dabei
genau,
ist, ne?
Genau, ja, okay. So. Und das ist das Thema, wo ich mir denke, so, das war wirklich, das war Wettkampflevel an schöner Technik. Wundervoll, das Ganze ist klasse. Auch so Sachen wie, wenn ich mich mit Leuten pflastern muss, wenn ich keine boxerische Fußarbeit habe, kann ich das gleich knicken.
Ja, ja.
Dann kann ich mich auch gleich eigentlich da hinsetzen und die Hose runterziehen. So. Weil, und der Moment, wo ich halt sage, so, okay, ich kann sauber jammen, ich habe das Bewegungsmuster drauf, habe ich eine Überlebenschance. Und das ist immer das, was mich abfuckt bei so Leuten. So, ja, nee, dann, oder dann wird sich
einfach. Aber bei Multiple Attackers, also du bist total unkreativ. Bei Multiple Attackers musst du das so machen. Einer steht vor dir, einer neben dir und der andere auf der anderen Seite.
Dann dickst du aus der Gruppe raus.
Und dann spuckst du dem in die Fresse. Genau, dann haust du dem ersten ins Maul, dann haust du dem anderen ins Maul und dann dem dritten. Und dann fallen die um.
Und dann wachst du auf, weil dann irgendwie der Wecker geht. Also das ist ja absoluter Schwachsinn. Jetzt mal ohne Scheiß, das ist auch so ein Ding. Oder auch so Sachen, ich finde das auch immer frech, wenn Leute, die Kampfsport machen, so unterschätzen. Ja. Weil das Ding ist halt auch, ey, ganz ehrlich, das habe ich auch immer mal wieder, dass Leute so beim Grappling dann irgendwie denken, so, ja, also, ne, ist ja auch irgendwie cool, weil das ist ja technisch und wie auch immer, aber, Und dann habe ich immer dieses Ding, dass ich mit einem Ringer irgendwie MMA mache. So, und dann ist dieser Punkt, die finden das richtig geil, die shooten rein, ne, und dann kriegen die mich auch hier und da an, ne, und dann landest du unten, und dann bin ich so, das ist jetzt meine Domäne. So, und jetzt gleich wird dir schummrig. Weil das ist eine Sache, das ist genau mein Ding, so, hier fühle ich mich richtig wohl. Und das merken die nicht, bis sie in meiner Situation bin. Und so sind, und das, ich glaube, so geht's den meisten Leuten, wenn man noch nie so richtig schön auf die Fresse, was richtig, richtig, richtig Angst macht. Weil diese Jungs, die dann beide beim Stare-Off da stehen, ne, die beiden Boxer, fangen an sich zu, die sind beide sauer und das ist einfach nur Testo-Gelaber, ne? Das ist ja kein richtiger Kampf in dem Sinne. Richtig, richtig Angst hast du, wenn du da mit jemandem stehst, du fetzt dich gerade mit dem und du merkst, dass du alles gibst und der bleibt noch so richtig, richtig ruhig. Und dann gibt es den Moment, wo du merkst so, fuck, ich habe keinen Dampf mehr und der guckt dich an und der versteht, was gerade passiert. Alter, das ist ein scheiß Moment.
Ey, das habe ich früher beim Thai-Boxen, ne, wo ich eben von erzählt habe, habe ich das gefühlt dreimal die Woche gehabt, wenn es hieß, ich musste gegen irgendeinen Russen oder Tschetschenen oder einen aus Tadschikistan dran. Den haust du in die Fresse. Ja, ey, Victor, wenn du das hörst, mein Lieber, ich hoffe, es geht dir gut.
Kuss
geht raus. Ich hoffe, du bist mit deinem zweiten Staatsexamen Jura jetzt fertig, ja. Und Victor war ein super Typ, ja. Aber du hattest 3 Schienbeinschoner an, weil du getreten hast früher wie ein Pferd. Ja, mich haben sie immer das Pferd genannt, nicht nur wegen meinem Überbiss, sondern auch wegen meinen Tritten.
Nicht nur wegen der Fresse, sondern auch wegen der Beine.
Und ich musste bei den Jungs 3 Schienbeinschoner tragen. Also das war immer die Verpflichtung von meinem Trainer. Und als ich den Badahari, ich weiß gar nicht, wie er hieß damals, dieser K1-Kämpfer, meinen Axtkick drauf hatte, musste ich auch noch aus dem Leichtkontakt oder Semikontakt diese komischen Schuhe tragen, wo ein Fersenschutz da ist, weil ich einmal einen Scheitel gezogen hatte und eine Platzwunde auf dem Kopf hatte von meiner Ferse.
Ja, wenn ich heute denke, da macht aber dieser Schutz auch keinen Riesenunterschied.
Ne? Ja, es war halt weicher, ne? Hat trotzdem noch gescheppert, aber man hat halt keine Platzwunde.
Also die Hirnerschütterung war trotzdem da.
Ja, genau.
Ja, ey, was ist das?
Sickerblutung trotzdem, aber immerhin ist die Haut heile.
So.
Und dann hatte ich ja meine Schienbeinschoner und so weiter. Und dann hat Victor einmal die Deckung versehentlich fallen lassen. Und ich habe dem wirklich mit 100% da reingetreten. Und er ist so, und dann schüttelt der sich und ich so, ey Victor, sorry, ich wollte das nicht. Und dann meint der so, ist nicht schlimm, Dominik, ganz ruhig fester. Ist nicht schlimm, wenn du so leicht trittst, ist in Ordnung, ich finde das fair, aber du ganz ruhig fester. Und ich denke einfach nur so, willst du jetzt verarschen? Das waren jetzt 100% von mir. Und er so, nein, ich will dich nicht verarschen, aber wenn du fester treten kannst, mach ruhig fester. Und ich denke einfach nur so, Mann, und das ist wirklich, und das ist ein Abfuck, ein Psycho-Abfuck. Wenn du sowas dann auch im Ring hast, ja, und du musst gegen sowas kämpfen, du trittst der Person wirklich in die Fresse und du denkst so, boah, das war jetzt der härteste Kick meines Lebens und der bleibt stehen. Und du denkst einfach nur so, das kann nicht wahr sein.
Fuck, was machen wir jetzt?
Ja? Ja. Schlimmer ja auch bei Frontkicks, ne? Frontkicks gibt's ja keinen Schutz, du hast ja keine Sohlen an mit 5 cm Wattebauschen drunter. Und dann hast du jemanden beim Training und du trittst dem einfach mal gerne feste in den Bauch und denkst so, du bist so ein Wichser, dich mache ich jetzt mal gerade ein bisschen, tue ich dir jetzt ein bisschen Aua, kommt ja schon mal vor im Sparring, ne? Sollte man nicht.
Gibt's im Moment.
Ja, also nicht als Trainer zum Schüler.
Vor allem nicht
aber
hier.
So alt, ne, und nicht hier, aber früher
so
in unserer Ballerbude. Aber so Vollkontakt gibt's im Moment. Und dann einfach so als auf diesem Schüler gegen Schüler-Level hast du ja schon mal Menschen so, wo du einfach denkst, okay, du musst jetzt auch hier mal gerade gucken.
Und gerade beim Kickboxen. Ich weiß so, nicht, warum, aber irgendwie ist es am häufigsten beim Kickboxen passiert.
Und dann bleibt die dumme Sau stehen. Und du denkst so, wieso marschiert der weiter? Das war jetzt ein harter Tritt. Ja, egal. Auf jeden Fall, du hast vollkommen recht. So, und naja. Also ich bin halt grundsätzlich der Meinung, ne, jetzt haben wir wieder so viel Storytelling hier gemacht. Also Selbstverteidigung grundsätzlich, ja, um die Frage jetzt so abschließend zu beantworten, heißt für mich eigentlich im Grunde erstmal zu lernen, sich zu verteidigen. Erstmal vor allem auch zu lernen, wie funktionieren die anderen, wie funktioniere ich, wie kann ich Menschen einsortieren, was ganz, ganz wichtig ist. Ja, einer der wichtigsten Punkte zu wissen, wer steht da eigentlich vor mir.
Optimalerweise wird ein bisschen Kontext hergestellt, das ist auch ein wichtiger Punkt.
Absolut, dass du einfach weißt, ja, du sollst ihn jetzt nicht anfangen zu therapieren und sagen, oh, hat's eine schlechte Kindheit und aufgrund dessen bin ich jetzt mal verständnisvoll mit dir, Bullshit, das meine ich jetzt nicht. Aber einfach zu wissen, wen habe ich da eigentlich vor mir, wie kann ich jetzt mit dem irgendwie den herunterkochen, falls es möglich ist, ja. Das ist alles wichtig, mit plötzlichen Reizen umzugehen, sich selber zu kennen, ja, handlungsfähig zu bleiben, wenn einem wirklich, ich sage mal ganz salopp, das ganz eng oder ganz weit wird. Darauf kommt es an, Freunde und Freundinnen der Nacht. So, das ist Selbstverteidigung. Und dann ist halt die Frage, wie bringen dich die Menschen, bei denen du trainierst, dorthin? So, und für mich ist einfach der ganz einfache Punkt, in dem Augenblick, wo es mega kompliziert ist, mega komplex, ja, ist es für mich jetzt nicht die typische Selbstverteidigung, wie ich es verstehe. Ich bin dann einfach der Meinung, wenn du sagst, hey, ich möchte jetzt Selbstverteidigung lernen, ja, dann guck, dass du ja entweder zu uns kommst, vollkommen klar, wenn du aber nicht das Glück hast, in Köln zu wohnen, ich meine, das Glück hat ja nicht jeder Mensch auf der Welt, dann guck dir einfach einen Laden an, der es ungefähr so handhabt wie wir. Wir haben dann halt im Beginnerbereich, haben wir es dann wirklich so gemacht, dass wir halt da wirklich viele auch von den Combatives-Elementen drin haben, um auch bei den Combatives das Ganze auch so schön theoretisch so auseinandergepflückt wird, auch so die Psychologie und teilweise nicht jeder Anbieter im Combatives, aber viele. Also ich würde sagen, es gibt mehr Leute in den Combatives, die einen guten Job machen in Sachen Selbstschutz, als vielleicht Leute, die nur Krav Maga machen. Möchte ich einfach an der Stelle so festhalten. Würde ich behaupten, so als Szenekenner. Ja, so. Also gucken, dass die Menschen dann an das Thema herangeführt werden, wenn du halt Lisi Müller und Max Mustermann hast, dass die halt Combatives lernen, aber dann auch, beziehungsweise natürlich auch Krav Maga, ne? Krav Maga ist ja auch noch Combatives, aber dass die halt so die Grundlagen lernen, auch minimalistische Dinge, so die ersten einfachen Tools, ja, wie sie halt sich selber verteidigen können etc. Aber wenn die Menschen dann den Mut gefasst haben zu sich selber, zu der Situation und auch zu diesem Thema Kämpfen etc., dann ist es einfach wichtig, die Leute dahin zu bringen, dass man sagt, so pass auf, jetzt fangen wir mal an mit ein bisschen Sparring, jetzt gehen wir mal ein bisschen lernst du mal ein bisschen Kampfsport, jetzt machst du mal ein bisschen Krav Maga Intermediate, also unser Street MMA für Beginner, ja. So, und dann bekommst du da einfach auch mehr ein gewisses Selbstbewusstsein, auch zu dir, auch was das Körperliche anbetrifft. Und dann ist es so, wie Jan und ich schon in 130 Folgen mindestens schon gesagt haben, wenn du halt auch dann körperlich entsprechend fitter wirst, du auch körperlich entsprechend dich auch hier in einem sicheren Umfeld halt auch gut bewegen kannst und kannst da auch schon so ein bisschen liefern, dann wirst du auf der Straße, wenn du jetzt nicht gerade, ich sag mal, Türsteher bist oder halt ein Mensch hast oder einen Beruf hast oder halt auch eine Privatperson bist, die einfach magisch Gewalt anzieht und Probleme, ja, wirst du schon alleine aufgrund deiner Körpersprache, aufgrund dem, was du gelernt hast in Sachen vermeiden, aber auch aufgrund deiner Körpersprache, die einfach zu aufgrund deines Selbstbewusstseins, was du entwickelt hast, diese Selbstwirksamkeit, die du auch sozusagen erfahren hast, dass du dann einfach weniger ein Opfer wirst. Es ist einfach so, ja. Und dann, ich finde, das ist so dieser schöne Prozess, ja. Das heißt jetzt, deshalb auch so dieses Ding. Für mich ist im Grunde Selbstverteidigung, also dann im Grunde ein Oberbegriff, ja. Im Grunde eigentlich ein Prinzipienkonstrukt, ja, ein Theoriekonstrukt. Und dann bei den körperlichen Dingen ist halt die Frage, was wollen wir machen? So, und wenn die Leute erstmal sich nicht zum Kampfsport hin trauen, dann halt diese Combatives und Krav Maga Schiene, ja, wie halt bei unseren Beginnerkursen. Und wenn die Leute dann daraufhin so viel Selbstbewusstsein getankt haben und einfach auch gelernt haben, ey, das macht ja Spaß, ne? Die entwickeln dann auch bei uns schnell einen gewissen Spaß, weil wir ja auch schon in diesen Beginnerkursen auch schon diese, ich sag mal, leichten Street-MMA-Elemente und auch so manchmal so Übungsformen mit einfließen lassen, dass die Leute einfach da so schön angefixt werden. Und wenn die dann einfach Bock haben, dann gehen sie zum Street-MMA und Street-MMA heißt letztendlich nichts anderes als MMA lernen, aber dann in einem mit Krav Maga-Prinzipien, ja?
So. Nicht ganz. Weil das Entscheidende bei Street-MMA, wenn ich es richtig unterrichte, ist, dass es sich vom Kampfsport löst in der Hinsicht, dass die, dass nicht nur die Prinzipien wie beim Krav Maga bleiben, also natürlich so Geschichten wie auf der Straße möchte ich zum Beispiel keinen Bodenkampf suchen, ne? Wenn ja. Ich das zum Beispiel,
keine
also
Aufgabegriffe.
Ja, wenn ich merke, jemand macht mir ein bisschen zu viel Druck beim Boxen, dann gehe ich mit dem ganz gerne runter eigentlich. Das ist so eine Sache, wo ich dann merke, okay, hier
habe
ich
halt, Sparring.
Genau, ja, ja. Wo ich dann merke, so, ja, das mache ich hier. Draußen wäre es keine mega gute Idee. So.
Ja.
Das ist, wo du jetzt drüber sprichst, glaube ich, im Rahmen der Prinzipien. Konkret, du hast aber auch wirklich einen ganz anderen Rahmen von Techniken, weil du darfst oder die Sachen, die du da trainieren kannst, sind Dinge, die den Körper so kaputt machen, dass du es nicht bei einem Sparring umsetzen könntest. Deswegen haben wir quasi beim Sparring Elemente, die sind okay und freigegeben, wo man sagt, so, das könnt ihr gleich machen. Mhm. Und dann haben wir Sachen, wo wir sagen, das bitte noch nicht mal ansetzen. Ne? Weil das sind einfach Sachen, die sind zu gefährlich. Es gibt gewisse Bewegungsmuster, wenn ich gegriffen werde. Also, blödes Beispiel ist, ich glaube, das kennst du bestimmt, diese Underhook-Defense, wo ich dann quasi die Schulter rausreiße,
ja,
den
ja.
jemanden werfe.
Ja.
Ne? Genau, weißt du, was ich meine? So, und das sind so Dinge, wo ich mir denke, draußen, klar, warum nicht? Ne?
Ja.
Soll der sich mit seiner Schulter rumschlagen? Oder eben nicht mehr. Aber hier drin oder beim MMA immer schwierig zu unterrichten. Das heißt auch, das Spektrum der Techniken ist auf einmal ein anderes. Das ist wirklich ein Riesenunterschied in meinen Augen, der dann auch manchmal für Leute, die MMA kämpfen, dann auch ein komisches Ding ist, weil die dann teilweise denken, ja, also wenn, dann bedient ihr euch vielleicht mal dem, was wir hier machen. Nee, das ist ein anderes Ding, was wir hier machen. Das ist wichtig zu verstehen.
Yeah.
Ne? Auch sowas wie, wenn du dann auch Richtung vielleicht auch Kontrolle und Sicherung gehst, riesengroße ringerische Elemente, auch nicht mehr unbedingt jetzt Straßen-MMA, aber auch da merkst du halt eine ganz eigene Sprache des Ringens eigentlich, weil die Umstände, unter denen du jetzt ringst, ganz andere sind.
Mhm.
Ne? Du kannst initiieren, du musst Kontrolle herstellen, du hast vielleicht noch jemand anderen dabei, so Geschichten. Und auch technisch, es gibt einfach andere Dinge, die du nicht machst beim MMA, weil es keinen Sinn ergibt. Oder eben auch, merke ich auch immer wieder, wenn ich mit Leuten kämpfe, die wie so klassisch ans MMA rangegangen sind und dann auch irgendwie von allem so ein bisschen was haben. Allein wie ich boxe, finde ich komisch. Weil ich die halt treffe, wenn die Deckung hochhalten. Und das sind nicht gewohnt. Oder dann schnappe ich mal die Deckung von denen und dann mache ich mit der Deckung etwas. Und das ist eine Sache, die beim MMA, glaube ich, auch auf jeden Fall geht. Aber ich habe das Gefühl, das machen wenig Leute. Weil das irgendwie in dem Kontext, ne, das ist so der Punkt, weil ich mich halt jetzt irgendwie, wenn ich jetzt fußballtechnisch unterwegs bin, das ist ein sehr effizientes Ding. Aber beim MMA ist das Thema halt so, normalerweise hält jemand nicht so dämlich seine Deckung so hoch.
Ja.
Ne, und dann passiert das halt auch nicht so schnell. Aber
lass doch einfach, geh doch einfach hin und nimm zwei Leute, die gerade MMA-Sparring machen, in dem Moment, wo sie sich zum Beispiel auf dem Boden befinden, schmeißt ein Gummimesser hin.
So. Ja, gibt's ja. Habe ich mal gesehen, es gibt so Gyms, die das machen, einfach nur um dann irgendwie, die nennen das wie Gunjitsu oder so. Das fand ich ganz witzig.
Ja, aber das Geile ist ja, ich meine, wir haben es ja auch schon gemacht, ne, beim ICCS oder auch schon vorher. Das ist natürlich eine geile Kiste, weil wenn jetzt der eine dann auf einmal die Waffe zieht, dass du dann halt, als die andere nicht zieht, greift, ja, dass die andere Person, die dann quasi in ihrem MMA-Spielmodus ist, und das meine ich jetzt in keiner Weise abwertend oder so, nach dem Motto, MMA ist ja voll putzig, um Gottes Willen, das ist knüppelhart, aber wenn du jetzt MMA-Sparring mit jemandem machst und jetzt schmeißt dir jemand da ein Messerchen hin, ein Gummimesser, so, und du erkennst das gar nicht, jetzt hat der andere das Messer und fängt an, auf dich einzustechen, dann geht das ja los, ne? Wie isoliere ich jetzt erstmal diesen Arm mit der Waffe von dem anderen Körper, ja, und wie kann ich dann die Person bearbeiten, ja, während ich dem versuche, den Waffenarm zu kontrollieren? So, wenn ich dann, so, und das ist natürlich ein ganz anderes Mindset. So, das sind halt schon mal so Kleinigkeiten, ne? Also große Kleinigkeiten, ne? So, oder große Unterschiede.
Halt Spielstand verändernde Kleinigkeiten, die wirklich dafür sorgen, wie ihr da rauskommt.
Ja, ja, ja. Die Ziele verändern sich halt, ja? Es geht halt dann nicht ums Gewinnen, es geht halt ums, klingt jetzt platt, aber ums Überleben, ja, teilweise so. Und vor allem, wenn es um so Messergeschichten geht. So, und ja, deswegen, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also von daher, das ist so für mich im Grunde meine Definition, im Grunde so Selbstverteidigung als Oberbegriff, ne? Dann für mich so im Anfängerbereich, ja, gerade so dieses Combatis und dieses Krav Maga. Und dann halt letztendlich Street MMA obendrauf. So. Und ja, aber du weißt ja, mit MMA, mit Grafisten und mit Combatives-Leuten kann man kein Sparring machen, weil dann müssen die dich töten. Ja, aber der Punkt ist halt auch so, ihr Lieben, falls euch irgendeiner von euren Selbstschutztrainern, ne, wenn er irgendwo trainiert und er sagt, Sparring ist nicht wichtig, ne, würde ich mir auch Gedanken machen. Weil Sparring ist schon unglaublich wichtig. Und
Sparring ist halt das Ding, was euch zu guten Kämpfern macht.
Ja. Und der Punkt ist einfach so, wenn du kein Sparring machen kannst, beziehungsweise die Person sagt, wir machen kein Sparring, weil dann müssten wir die andere Person ja schwer verletzen. Ja, der Punkt ist ja der, nirgendwo bekommst du in einem spielerischen Kontext so viel gelernt über Distanzmanagement, über Energie, über den Einsatz deines Kämpfens, über den Kopfschützen etc. Und diese Dynamik, ja, herrscht ja auch in so einer körperlichen Auseinandersetzung möglicherweise auf der Straße. Was möglicherweise ist, wird so passieren. So, und nirgendwo, natürlich hast du dann noch andere Optionen, vollkommen klar. Aber wenn du jetzt da stehst und du kannst halt auch schon im Sparring gut schlagen, du weißt, wie du ausweichst, etc., ja, ja, dann bist du froh, wenn du das nachher auch übertragen kannst. Und dann bist du auch derjenige, der einen Handballenstoß, ja, einfach hart härter schlagen kann, einfach weil er beim Boxen gelernt hat, wie man vernünftige Körpermechanik reinbringt. So, und so schließt sich der Kreis, ja. Deswegen, wie gesagt, Sparring und wenn man jetzt mal an dem Punkt ist, ne, man ist jetzt zum Beispiel bei uns im Krav Maga Advanced Training und man macht jetzt zum Beispiel dann Street MMA Advanced und dann gibt es dann halt MMA Sparring, ja. So, ganz ehrlich, nenn mir irgendeine Sportart, wo man so noch relativ sicher, so realitätsnah im Grunde trainieren kann, als bei einem MMA Sparring. Ja, gibt es nicht. Alles darüber hinaus wäre
Auto
dann...
Auto-Jiu-Jitsu.
Auto-Jiu-Jitsu. Ja, im Kämpfen im Auto.
Kennst du die
Idee? Ich habe das sogar schon mal gemacht. Ich habe mal so ein Seminar gemacht, Selbstschutz im und am Auto. Und das war echt cool gewesen. Da hatte der Veranstalter hatte damals dann irgendwie vom Schrottplatz so zwei alte Kleinwagen kommen lassen. Das einzig Ekelige war, der eine war stand schon was länger und der fing schon an, so ein bisschen zu
feucht
schimmeln.
Zu riechen,
ja, feucht zu riechen. Da war man dann froh, dass man einfach Wechselkleidung dabei hatte. Aber egal. Und dann ging das halt los. Ne? Man sitzt halt im Auto, fährt irgendwie mit jemandem. Das ist halt die Frage, wie soll das denn passieren? Bin ich jetzt Taxifahrer oder habe ich einen Anhalter an der Straße mitgenommen und der will mich jetzt überfallen? Who knows? Da ist halt wieder die Frage.
Ehestreit.
Ehestreit. Das ist halt die Frage, wie realistisch ist dann sowas? Aber es hat halt unfassbar Spaß gemacht, einfach sich dann im Corsa B zu kloppen. Ja, muss natürlich aufpassen, dass du nachher einen Steuerknüppel im Arsch hast. Ne? Ja, für die.
Warum nicht aufpassen? Dafür macht man doch Grappling, oder?
Ach so. Genau. Jan, warum schmierst du die Gangschaltung so stark ein mit Vaseline? Und er so, das ist das Endgame. Ja,
ja, ich habe schlechte Erfahrungen mit Reibung gemacht. Ey, also, genau, aber diese Auto-Grappling-Meisterschaften, da hast du mal reingeguckt.
Ja.
Es ist so geil.
Ja.
Es gibt auch mittlerweile in Telefonzellen mit Boxen.
Ja.
Und was ich letztens gesehen habe, das habe ich noch nie gehört, aber meine Fresse, das traue ich mich auch nicht. Parkour-MMA.
aber
wirklich so 3 gegen 3 oder so. Und das in so einem Parkourpark und die durften sich einfach hauen.
Aber im Parkourpark, ich habe das mal gesehen, da hatten die aber alles stark gepolstert. Das sah so ein bisschen aus wie bei American Gladiators.
Genau, früher. Aber waren trotzdem auch so, weißt du, so.
Aber ohne Möpse.
Ohne Möpse, genau.
Keine Hundekämpfe.
Ja, nee.
Genau.
Das waren alles so 70 Kilo Dudes. Das waren so Low-Calorie-Grappler, die ich da gesehen habe.
Ah, okay.
Die haben sich alle gehauen und dann hatte der eine den anderen irgendwie so von so einem, was ist schon 2 Meter, 3 Meter hoch, das Ding.
Ja.
Von so einem Ding runtergetreten. Dann kam er hinterher und hat irgendwie versucht, den von aus hier Ground and Pound irgendwie zu starten.
Oh mein Gott.
So. Digga, das sieht nicht gut aus. Weil noch nicht mal das Konzept von darum, das Hauptproblem, was ich hätte, wäre, wenn du unkontrolliert von sowas runterfällst,
ja, ja.
Du reißt dir doch alles an Bändern.
Ja.
Also das kann mir doch keiner erzählen. So warm kannst du dich gar nicht machen.
Gibt's da aus Osteuropa gibt's da auch dieses MMA, dieses Kämpfen so in der Gruppe, dieses Team MMA. Also eigentlich so eine Hooligan-Geschichte, ja, aber dann nicht auf dem Acker, sondern in einem sicheren Rahmen, in Anführungszeichen.
Ja. Oder auch geil, hast du mal diese Medieval-MMA-Dinger gesehen, wo sich dann einfach mit den Schilden gegenseitig die Köpfe einhauen.
Ja.
Und denkst du, Alter, da ist Boxen, glaube ich, schon fast gesund gegen, weißt du?
Ja, ja.
Boah. Hast du gesehen, da lag einer unten, der andere hatte so ein Schild und rammt ihm das Ding irgendwie so 20 Mal mit voller Wucht in den Kopf rein.
Ja, so ein richtiges Schild oder so ein Buckler, so ein kleines? So
diese mittelgroßen Schilder.
Ja, ja, okay. Ja.
Mit so unten lief das so ein bisschen spitz zu.
Ja.
Und das Ding so, pow, pow, und dann ganz auf den Kopf gehauen. Aus einer Ground-and-Pound-Position. Der hat ihn festgehalten, auf dem Schild gehauen. Was ist Scheiße. Weil, das ist ja auch nur so ein Blechbecher auf dem Kopf, da puffert ja auch nichts.
Ja. Ich stelle mir gerade vor, ich glaube, wahrscheinlich früher auf dem Schlachtfeld hat man da nicht mit der flachen Seite, sondern man hat dann einfach nur mit der Schneidseite, also mit der scharfen Seite vom Schild, einfach wahrscheinlich dann Richtung Hals geschlagen. Ne?
Ja, ja. Also der hat halt gegen den Kopf gehauen, weil alle stumpf, die Sachen, ne?
Ja,
aber
ja.
Auch die Schwerter, die haben ja auch Schwerter.
Ja, ja, aber ich meine, kriegt man so ein stumpfes Ding an den Kopf, ne?
Alter!
Ja,
das hat ja richtig Gewicht, so ein Ding.
Ja, ja, und dann diese Fliehkräfte und die Beschleunigung und dann die maximale Energie.
Du hast einen Motorradhelm auf, jetzt kann ich dir auch einen Baseballknüppel überziehen. So, nee, kannst du nicht, ist scheiße.
Nee, es schüttelt trotzdem alles durch. Also ohne Nackenmuskeln würde ich das nicht empfehlen.
Ja. Auch mit, ey.
Also, ja. Aber wie gesagt, also dieses Kämpfen im Auto, das macht schon Spaß.
Kann ich mir vorstellen.
Ja, das ist einfach so, ne? Da gibt es ja auch diese YouTuber, wo so diese Selbstverteidigungs-YouTuber,
ja,
und diese
die Meisterschaften.
Da, genau, die haben so 2 Staffeln gibt es da mittlerweile drüber, wo du so einfach denkst, ja, geil, dieses Kloppen im Bus, ne? Man fährt im Bus und es gibt mal Stress mit jemandem und man ist dann in so einer Sitzreihe drin.
Stefan, du bist der Fahrer von dem Ding. Auch in diesem Video, aber Stefan, du fährst das Ding durch die Gegend und auf einmal wackelt das Ding so ein bisschen mehr als geplant und wie auch immer.
Ja. Das sind wahrscheinlich die gleichen Fahrer, die auch schon in den 2000ern den Bang Bus gefahren sind.
Ja, ja, das ist, ja, die haben die
Bang
alle
Bros
aufgekauft. Die haben,
ja,
die Namensrechte zwischen noch,
ja, ja, eingekauft. Genau. Okay, ihr Lieben. Ja. Guck mal. Schon wieder 65 Minuten, unglaublich, ne?
Hammer, wir sind so professionell.
Auf jeden Fall. So, ich werde jetzt mal was essen. Ihr Lieben da draußen, ich würde sagen, ja, falls ihr eine andere Definition von Selbstverteidigung, von Selbstschutz oder was auch immer habt, ne,
schickt sie uns. Dann ist das schön für euch.
Dann ist das schön für euch. Dann schiebt's euch irgendwo unter die Humusrolle. Ja, nein, ja, dann schreibt uns da einfach. Wir würden uns wundern, wenn wir von euch eine Nachricht bekämen. Nein, Quatsch. Wir würden uns sehr freuen und ich würde dann einfach mal sagen, bleibt gesund, passt auf euch auf und
bis zum nächsten Mal.